Herzlich willkommen zum Viertelpausen-Interview, dem neuen Format von Upchoice. Mit Tim Schäfler.
Herzlich willkommen zur letzten Folge Viertelpause vor Weihnachten, denn wir haben ja ein ganz, ganz tolles Thema zu besprechen. Wir sind Weltmeister und ja, wir vom Viertelpausenteam, wir haben uns natürlich gedacht, zu dem Thema wollen wir euch auch genau diese Jungs in den Podcast bringen, die uns zum Weltmeistertitel geschossen haben und ja, das Ganze natürlich auch etwas näher bringen. Und da haben wir uns zwei aus der Weltmeistermannschaft der U21 eingeladen heute hier ins Interviewformat von Viertelpause. Und es ist aber so, dass wir es leider nicht geschafft haben, beide zu einem Gesprächstermin zusammenzubringen, denn die beiden haben natürlich auch andere Termine, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, gerade auch als Weltmeister. Deswegen haben wir uns beschlossen, diese beiden Gespräche separat aufzuzeichnen. Ihr hört das Ganze natürlich aber direkt hintereinander geschnitten, sodass für euch da keine Lücken entstehen. Und wir starten natürlich mal mit einem rein. Und wer könnte das besser sein als der Mann, der das 2:1 geschossen hat im WM-Finale gegen Frankreich? Herzlich willkommen, Liam Holdermann aus Berlin.
Dankeschön. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Habe ich riesig gefreut über die Anfrage. Ja, bin gespannt.
Liam, nimm uns doch einfach mal direkt mit. Wie fühlt es sich an, jetzt Weltmeister zu sein?
Boah, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Man kann es noch gar nicht so richtig realisieren. Auch 4 Tage später denkt man immer noch an die letzten Sekunden im Endspiel und wie wir da alle zusammen gefeiert haben, war einfach riesiger Erfolg für uns. Man hat es eigentlich gar nicht so wirklich wahrgenommen, dass man dann am Ende dann mit dem Pokal nach Hause fliegt. Ist alles unbeschreiblich, also unbeschreibliches Gefühl. Wie gesagt, man kann es noch nicht richtig realisieren, dass man eigentlich Weltmeister ist.
Nimm uns doch gerne mal in die Minuten mit von deinem Siegtor. Du kriegst da am langen Pfosten den Ball, verzögerst perfekt und schlänzt das Ding dann da noch oben rein. Wie hat sich's angefühlt, so diese ersten Momente, wenn man dann jubelt?
Ich wusste gar nicht, wohin. Also mein erster Touch war nicht so gut, der springt ein bisschen weiter nach vorne. Aber dann sehe ich, dass der Torwart rutscht und dann war eigentlich meine Intention, okay, der Ball muss irgendwie über den Torwart ins Tor und das habe ich dann Gott sei Dank gut gemacht und dann wusste ich gar nicht mehr wohin mit meinen Emotionen. Ich bin dann einfach gerade ausgelaufen und da kamen die ganzen Jungs auf mich zu und dann am Ende war es dann Krille Franz, wo ich dann in die Arme gelaufen bin. Das war einfach unbeschreiblich.
Lass uns doch jetzt zu Beginn mal ein bisschen über das Finalspiel sprechen. Wie bewertest du das Ganze? Siehst du das Ganze als klar verdient? Ihr habt in der Gruppenphase ja verloren gegen die Franzosen, die ein ja, sehr, sehr starkes Turnier gespielt haben. Auch A-Kaderspieler dabei gehabt haben. Am Ende ein verdienter Finalsieg für euch?
Ich würde sagen schon, wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert. Wir wussten ganz genau, was die Stärken von den Franzosen sind. Die haben sehr gut und sehr kompakt verteidigt, haben sehr gut die Mitte verdichtet. Das heißt, es war schwierig, in den Kreis einzudringen. Und dann haben sie auf jeden Fall auch sehr gut gekontert. Ein unfassbar schnelle und konterstarke Spieler in den Reihen. Dadurch war es halt bei uns so, dass wir halt, weil wir eine spielstarke Mannschaft sind, schon die Priorität war, dass wir die Bälle nicht so leicht hergeben und leichte individuelle Fehler vermeiden. Dann haben wir das im Finale eigentlich ganz gut gemacht, haben die eigentlich gut dominiert, liegen dann leider 0-1 hinten zur Pause, aber wir haben trotzdem immer weitergemacht und dann mit der zweiten Halbzeit haben wir es, glaube ich, schon verdient, dass wir dann Finale gewonnen haben. Also war ein verdienter Finalsieg, meiner Meinung nach.
Wir hatten gestern im Podcast einen Einspieler von eurem Coach, von Rein van Eyck, und der hat da verraten, dass das Ganze ein einstudierter Spielzug war, dein letztes Tor. Ist das richtig?
Ja, wir haben sehr viel darüber geredet, wie wir in der Box agieren, haben sehr viel mit Russell Garcia da gearbeitet, auch im Training. Es war einstudiert, das heißt, dass Flo nach vorne den ersten Pfosten besetzt und dass ich dann sozusagen ins Abseits gehe, bis ich nach hinten falle, dann den Ball von dem Spieler bekomme, der gerade die Grundlinie lang geht. Und das hat dann auch ganz gut geklappt. Auf jeden Fall war das einstudiert, also haben wir öfters trainiert. Ja.
Also der erste Titelgewinn der U21 seit 2013, deiner Meinung nach verdient. Ich glaube, das sieht auch ganz Hockey-Deutschland so. Jetzt muss man natürlich auch danach fragen, weil die Deutschen natürlich nicht nur für Titel bekannt sind, sondern auch für tolle Feiern nach Olympia- oder WM-Siegen. Wie war eure Party in Malaysia und dann vielleicht auch auf der Heimreise?
Unsere Partys waren sehr schön, auch sehr lange gingen die beiden Partys. Vor allem dadurch, dass das Spiel nach hinten gezogen wurde und wir einen relativ frühen Flug hatten am Sonntag, haben wir eigentlich alle durchgemacht. Dann kamen die Eltern noch ins Hotel, haben mit denen ein paar Bierchen getrunken, sind dann noch alkoholisiert in den Bus gestiegen Richtung Flughafen. Zum Glück sind alle mitgekommen und wir haben keinen dagelassen. Dann hatten wir einen sehr schönen Empfang von Frankfurt, also in Frankfurt. Dann noch zu SC Frankfurt 80 ins Clubhaus gefahren. Da haben dann auch ein paar Eltern, ein paar Spieler von Frankfurt uns in Empfang genommen. Ja, und dann haben wir da noch ein bisschen gefeiert, war alles sehr schön, auf jeden Fall ausgiebig gefeiert die 2 Tage, aber dann war, glaube ich, jeder froh, dass wir dann Montag Richtung Heimat fahren konnten und dann wieder im eigenen Bett schlafen durften.
Was machst du mit der Medaille oder gibt es den Pokal noch? Wichtige Frage. Ist der Pokal noch vorhanden und ganz?
Der Pokal ist noch vorhanden und ganz. Der wurde uns dann abgenommen vom Teammanager. Wir durften mit dem dann nicht weiterziehen. Der wurde uns abgenommen und dann haben wir noch so eine kleine Attrappe bekommen, weil den Pokal müssen wir nach 3 Monaten wieder abgeben. Aber auf jeden Fall gibt es den Pokal noch und mit dem ist nichts passiert. Gott sei Dank.
Wäre ja nicht die erste Meisterschale oder der erste Pokal, der in Deutschland verloren geht in letzter Zeit. Lass uns doch mal gern noch so ein bisschen über dich persönlich quatschen. Unser Chris Faust, unser Moderator von der Folge gestern, hat dich im Podcast den blonden Engel genannt. Trifft das zu oder wie bist du drauf neben dem Platz jetzt abseits von den Haaren?
Blonder Engel, okay, das höre ich auch zum ersten Mal. Eigentlich trage ich immer längere Haare, ein bisschen kürzer jetzt für meine Verhältnisse jetzt. Aber sonst neben dem Platz eigentlich sehr ruhiger Typ, sehr introvertiert, spreche an sich auch nicht viel, bin lebensfroher Mensch und ja.
Umso schöner, dass wir dich jetzt mal sprechen und mehr über dich erfahren. Wir können ja mal so ein bisschen über deinen Werdegang sprechen, denn ja, ein Thema, das ich gerne aufmachen würde, ist so die Ausbildung der Jugendspieler. Es ist ja sehr oft so, dass Spieler in jungen Jahren den Schritt zu Topvereinen machen, auch schon in jungem Alter, gerade jetzt vielleicht im Westen oder im Norden. Du hast ja bis zum 16. Lebensjahr aber noch bei deinem Ausbildungsverein gespielt in Berlin beim Steglitzer TK und bist dann erst über einen kleinen Umweg noch beim Berliner Hockeyclub gelandet. Dein erstes Jugendländerspiel, das hast du ja 2019 dann auch gemacht. Wie betrachtest du das jetzt im Nachhinein? Also erstmal so deinen persönlichen Weg, den du gegangen bist. Und dann natürlich aber auch die Frage, wie betrachtest du das System im Allgemeinen? Bist du der Meinung, das war richtig so? Man sollte junge Talente nicht zu früh aus den Vereinen reißen oder vielleicht sogar eher noch schneller, um die Spieler dann in den Top-Vereinen zu fördern?
Ich bin auf jeden Fall zufrieden, wie ich die Entwicklung gemacht habe. Vor allem, dass ich so spät wie möglich gewechselt bin. Wir hatten immer eine konkurrenzfähige Mannschaft, haben immer eigentlich oben mitgespielt. Aber wenn es halt dann außerhalb von Regen ging, haben wir halt immer eigentlich verloren. Aber trotzdem hatte man eine Mannschaft, wo man konkurrenzfähig war. Man hatte seine Freunde im Umfeld und das war alles sehr familiär und auch man hatte auch Spaß. Das ist auch wichtig, dass man Spaß am Hockey hat, weil alles kommt vom Spaß her. Wenn man so verkrampft spielt, dann macht das alles keinen Sinn. Und deswegen war es dann leider, aber nach der MJB bin ich dann zu BRC gewechselt, musste ich dann, um halt meinen nächsten Schritt zu machen, war 2019 war das, glaube ich, um halt dann erste Bundesliga zu spielen, um halt mit einer besseren Mannschaft zu trainieren, vor allem auch Bundesliga-Niveau. Im Endeffekt war das dann die komplett richtige Entscheidung, sich dann langsam an das Bundesliga-Hockey zu gewöhnen und dann immer zu kämpfen und immer weiter zu trainieren, härter zu trainieren und dann irgendwann auch etablierter Bundesligaspieler zu sein. Allem sehe ich es so, dass es für mich richtig war, erst nach der U16 zum besseren Club zu wechseln. Weil für mich ganz klar der Spaß im Vordergrund stand, erstens.
Was sicher auch Spaß gemacht hat, das ist natürlich so eine WM zu gewinnen. Und wer das vor, ja, 10 Jahren schon mal gemacht hat, das sind ein paar ganz prominente Namen 2013 bei der U21. Da zähle ich jetzt einfach mal ein paar auf. Bundestrainer André Henning, auch jetzt Bundestrainer im A-Kader, Niklas Wellen, Lukas Windfeder, Chrissy Rühr, Mats und Tom Krambusch, Timo Orus, Moritz Trompatz oder auch Tisi Müller. All das waren Spieler bei dem letzten WM-Titel der U21 in Deutschland. Jetzt frage ich dich mal so ganz direkt, sehen wir dann 2:33 Liam Holdermann auch bei Olympia oder auch als Weltmeister auf der großen Bühne?
Ich denke jetzt erstmal Schritt nach Schritt. Erstmal, ich habe ja noch ein Jahr U21. Darauf fokussiere ich erstmal dann auch jetzt noch erstmal Bundesliga, um wirklich als etablierter Bundesligaspieler zu spielen. Und dann guckt man weiter, wie es dann nach 2024 ist, wie der Umbruch gestaltet wird und man dann wirklich eine Chance hat. Mal gucken. Also ich lasse mir da eigentlich alles offen und jetzt mache ich mir auch erstmal Gedanken für das nächste Jahr U21, noch letzte Jugendjahr sozusagen. Und dann gucken wir weiter.
Ich möchte mit dir noch über deinen Spielstil sprechen. Du bist ja ein, ja, außergewöhnlicher Spieler. Du bist sehr technisch stark, gehst gerne mal ins 1 gegen 1, zockst gerne mal, gehst ins Dribbling. Gibt es da Vorbilder für dich, vielleicht auch in Deutschland, an denen du dich orientierst für diesen Stil?
Vorbilder. Also mein Vorbild kommt nicht aus dem Hockey, Roger Federer, weil ich den schon einfach, als ich klein war, gerne geguckt habe. Seine Ausstrahlung, seine Ruhe am Ball, seine Technik auch, war einfach unfassbar. So als Hockey-Vorbild, klar, Toine Neuer, aber sonst hat man jetzt nicht wirklich ein Hockey-Vorbild, das jetzt noch spielt, weil das finde ich so ein bisschen schwierig, jetzt noch ein Vorbild zu haben, was jetzt noch spielt, sondern ich gucke da eher so auf die ältere Generation.
Da gibt es ja auch welche, die bei euch in der Clubmannschaft noch spielen, bei den BAC-Herren. Die BAC-Herren, die ja neben dir auch Christian Franz und Matteo Poljaric abgestellt haben zu 21 WM, die haben was ganz Witziges auf Instagram geschrieben. Ja, sinngemäß gesagt, Glückwunsch, Jungs, aber jetzt schnell nach Hause, die Ostliga ruft. musst du oder darfst du da jetzt, also darfst du erstmal selbst entscheiden, ob müssen oder dürfen, aber musst oder darfst du da nochmal in die Hallensaison einsteigen dieses Jahr?
Also ich hatte es vor, die letzten 4 Ostligaspiele zu spielen und dann auch hoffentlich das Viertelfinale und dann Final Four. Ja, wie gesagt, ich hatte es vor, aber bei Christian und Matteo bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, die beiden werden nicht einsteigen, weil Christian sich noch auf Uni konzentriert, Matteo auch, und sich auch einfach mal eine Pause gönnen. Mir macht halt Halle auch unfassbar viel Spaß. Ich nehme jetzt die 2 Wochen bis zum neuen Jahr komplett frei und dann starte ich dann wieder in die Halle und hoffe, dass wir da möglichst erfolgreich sind, so wie letztes Jahr, und vielleicht auch mal einen Halbfinalsieg oder erstmal Viertelfinale, aber dann auch mal, wenn wir Final Four sind, auch mal einen Titel mitspielen.
Ja, ich erinnere mich da an das letzte Halbfinale. Da habt ihr knapp gegen den Club an der Alster verloren. Aber es war ja irgendwie auch so das Spiel, in dem du dich so ein bisschen für Hockey Deutschland auf die Karte gepackt hast, mit 2 wirklich sensationellen Toren. Wo kannst du denn jetzt noch hingehen mit der Mannschaft? Ich meine, man stand jetzt aber auch schon 2-mal im Finale davor, dann das Halbfinale jetzt letztes Jahr. Was braucht es denn noch bei euch, damit vielleicht auch mal der große Wurf gelingt?
Mit der jetzigen Mannschaft ist, glaube ich, alles möglich. Wir können auf jeden Fall auch Final Four im Titel mitspielen, aber erstmal müssen wir das Viertelfinale erreichen, auch das Viertelfinale dann auch gewinnen gegen Nord, und wir wissen alle, dass Nord sehr gute Mannschaften hat und auch der zweite aus der Nordstaffel auch sehr, sehr gut ist und wir uns darauf erstmal konzentrieren müssen. Und was uns fehlt, das sind immer Nuancen in so Spielen, da fehlt das Quäntchen Glück, dann ist man 2 Schritte zu langsam, ist der Ball drin, und das ist einfach dann das Quäntchen Glück, das dann, glaube ich, die letzten Jahre gefehlt hat. Mal gucken, dass dann Anfang nächstes Jahres besser wird und wir dann hoffentlich einen Titel dann zum BRC bringen.
Euer Coach Darren Cheeseman, der wird euch ja dann nach der Feldrückrunde verlassen zu Rot-Weiß Köln. Dein U21-Weltmeistertrainer Rein van Eyck, der war aber schon mal lange Zeit jetzt auch Coach beim BHC. Liebe Grüße erstmal an Rein an der Stelle, der hat ja auch viele Einspieler für uns geliefert. Hast du Rein jetzt schon angehauen, dass er wieder zurückkommt zu euch?
Nee, noch nicht. Ja, das ist auf jeden Fall, war sehr traurig, als ich die Nachricht gehört habe, dass Darren Cheeseman uns verlässt und Richtung Köln geht. Aber man gönnt es ihn halt auch, weil er ist auf jeden Fall ein nächster Schritt. Hat er sich verdient, und ist zwar schade, aber er muss ja auch in seiner Karriere weitergehen. Ja, nee, mit Rhein habe ich noch nicht gesprochen, aber kann man ja, wenn er aus dem Urlaub kommt, wieder machen. Mal anfragen, wie es aussieht, ob er Bock hätte. Aber bis jetzt habe ich es noch nicht gemacht.
Das wäre jedenfalls sicher was, glaube ich, der ein oder andere BAC-Fan gerne begrüßen würde. Ja, Liam, vielen Dank für deine Zeit erstmal. Vielen Dank für das Gespräch, für den ersten Teil unseres Podcasts, denn jetzt kommt der zweite U21-Nationalspieler, Nikas Behrens. Liam, jetzt gib uns doch, bevor die Zuhörer und Zuhörerinnen ihn ja selber kennenlernen, einen kurzen Einblick. Wie ist der Nikas drauf? Was ist das für ein Typ?
Unfassbar sympathischer Typ. Der bringt dir immer ins Lächeln, ins Gesicht. Er ist sowohl auf als auch neben dem Platz ein unfassbar ehrgeiziger Typ. Ist einfach unfassbar liebenswerter Mensch, sehr froh, mit ihm in der Mannschaft zu spielen. Wenn man irgendwas hat, kann man immer zu ihm gehen. Herzensguter Mensch.
Liam Holtermann, vielen Dank für deine Zeit, und wir machen jetzt dann gleich weiter mit Nikas Behrens.
Vielen Dank.
Ja, und der sitzt mir in diesem Moment auch gegenüber. Wir müssen natürlich ganz kurz vorstellen, für die, die dich nicht kennen, Nikas. Nikas Behrens, 21 Jahre alt, spielt beim Münchner Sportclub in München und kommt aus der Jugend vom TuS Obermenzing München. Nikas, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dich hier grüßen zu dürfen.
Danke für das Intro, danke für die Einladung. Hast schon die Facts auf jeden Fall richtig aus Obermenzing. Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Liam hat gerade über dich gesagt, wenn man etwas hat, kann man immer zu ihm gehen. Einstiegsfrage, bist du der Papa der Mannschaft, so die Ansprechperson oder auch ein Führungsspieler einfach?
Also wir haben eigentlich den Joke immer gehabt, dass Christian Franz der Manager ist in der Mannschaft. Also ob ich mich da jetzt so in die Papa-Rolle schießen würde, glaube ich nicht. Aber ich habe natürlich immer ein offenes Ohr. Also ich bin natürlich ja hilfsbereit und bin da, wenn die Jungs was brauchen. Aber Papa der Mannschaft glaube ich jetzt wirklich nicht. Aber auf jeden Fall emotional auch dabei, deswegen wahrscheinlich Führungsrolle eher auf der emotionalen Seite.
Wir steigen mal mit der Weltmeisterschaft ein, die jetzt ja eine knappe Woche zurückliegt für dich, noch nicht ganz. Seit Montag seid ihr in Deutschland wieder angekommen. Da hast du noch uns eine Sprachnotiz geschickt zum Viertelpause-Podcast mit Chris und Sören. Den habt ihr im besten Fall natürlich auch gestern schon gehört. Wenn nicht, dann checkt die Folge unbedingt nochmal aus. Nikas, da hast du gesagt, du kannst das Ganze noch nicht so wirklich greifen und verarbeiten, den Titel gewinnen, die Stunden danach. Wie sieht's denn jetzt aus am Ende der Woche? Ist da schon was passiert?
Es ist schon besser geworden, aber es ist immer wieder, man realisiert es so immer wieder, was man da eigentlich geschafft hat. Und ich glaube, das Absurdeste ist wirklich, dass es die ganze Welt ist, die man besiegt hat, sag ich mal, was wirklich fast gar nicht in den Kopf reingeht. Weil am Ende spielst du ein Spiel, spielst gegen ein paar Nationen, aber der Titel ist halt das, was ungreifbar ist. Aber es wird langsam, glaube ich, man realisiert es dann immer wieder. Aber es ist einfach jedes Mal, wenn es in den Kopf kommt, es ist absurd, was man da erreicht hat und was das für ein Titel ist. Also es ist ja schwer zu greifen, immer noch, würde ich sagen, auch mit einer Woche Bedenkzeit jetzt.
Wenn wir mal so zurückgehen ins Turnier, was war für dich der schwerste Gegner oder vielleicht gar nicht der schwerste Gegner, aber das schwerste Spiel der Weltmeisterschaft?
Ich fand, das schwerste Spiel war Argentinien. Mental war das unfassbar. Einerseits davor auch, weil wir wussten, Argentinien sind Titelverteidiger und sehr emotionale Truppe. Die Südamerikaner sehr emotional und deswegen, ja, wir sind da rein und wir dachten, okay, da muss alles klappen, damit wir weiterkommen. Und bei einer Viertelfinal-Stage ist es auch eher so ein Punkt, wo du, finde ich, nochmal mehr Druck hast, klar, im Finale, aber wenn du halt raus bist, dann spielst du halt fast um gar nichts mehr eigentlich. Deswegen war sehr viel Druck drin im Spiel und wir hatten ja in der Gruppenphase auch gegen Frankreich so einen kleinen Tiefpunkt, sag ich mal. Deswegen war es für uns halt auch eine Generalprobe jetzt halt, um zu zeigen, dass wir wirklich nach oben hingehören. Und deswegen Argentinien war emotional und mental war das wirklich krass. Ich saß danach im Bus und komplett fertig gewesen. Einfach, weil das so viel mentale Kraft gekostet hat, da sich durchzupushen. Und die Argentinier waren wirklich, wirklich gut. Ja, das war schon ein verdammt wichtiges Spiel, wenn nicht das wichtigste Spiel nach dem Finale natürlich schon mal gewinnt. Aber das war schon ein wichtiger Step für uns da. Und das Game war unfassbar intensiv. Wirklich krass.
Was du jetzt gerade zwischendrin schon angesprochen hast, war das Gruppenspiel gegen Frankreich, das ihr verloren habt, dann habt ihr sie im Finale natürlich aber besiegen können. Wie ist das mental? Wie gehst du in so ein Finale rein, wenn du weißt, eigentlich sind wir eher der Favorit, haben aber in der Gruppenphase verloren? Oder ist das vielleicht mental auch wieder gut, weil es ja dann doch häufig so ist, dass man keine zwei Spiele in einem Turnier gegen so einen Top-Favoriten wie Deutschland gewinnen kann als vermeintlicher Underdog?
Witzig, dass du es ansprichst. Genau das Gleiche haben wir auch gesagt. Also wir haben es nicht davor besprochen, aber haben sich viele gedacht, dass man eigentlich nicht zweimal gegen gleiche Mannschaft verliert als deutsches Team. Aber sowas blendet man eigentlich komplett aus. Also es ist auch im Endeffekt dann egal, wer da steht. Klar hat man es irgendwo im Hinterkopf, dass man schon mal verloren hat gegen die Mannschaft. Aber wir wussten, dass es kein gutes Spiel von uns war in der Gruppenphase. Deswegen gab es da auch jetzt nicht wirklich Angst vor Frankreich, dass wir nicht unser Potenzial zeigen können wie in der Gruppenphase. Weil wir uns auch entwickelt haben seitdem im Turnier. Und deswegen war da viel Selbstbewusstsein drin. Gar keine wirkliche Voreinstellung zu Frankreich jetzt. Sondern man hat einfach angenommen, dass es ein Finale ist. Frankreich nüchtern analysiert. Vielleicht haben sich ein paar das als Revanche genommen. Kann natürlich sein, kann ich jetzt nicht für die anderen sprechen. Ich persönlich auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, das war auch genau das, was dann am Ende sehr viel geholfen hat, dass wir uns einfach gesagt haben, ja, es ist ein Finalgegner und es ist egal, wer da steht, egal, was passiert ist, weil das ist ein K.O.-Spiel und da kann alles passieren. Die werden alles reinwerfen, wir genauso. Genau, einfach halt Vollgas, Fokus aufs Finale war davor angesagt.
Vollgas ist bei euch auch dann angesagt, wenn ihr an der kurzen Ecke steht. Da fasse ich jetzt mal ganz kurz eure Statistik zusammen. Du hast bei der WM auch 3 Tore beigesteuert. 2 davon waren nach Strafecken. Dann kommt noch Paul Glander mit 3 Ecken drüber und Jakob Briller. Der macht auch 2. Also ich glaube, die Eckenzukunft von Deutschland ist gesichert nach der Ära Payet, Grambusch und Windfeder, richtig?
Das, ja, mal sehen, was kommt die nächsten Jahre. Aber ja, Ecken, Offense und Defense war auch ein Thema, was wir sehr intensiv bearbeitet haben, auch in den Wochen davor, auch beim Sultan of Johor Cup schon. Und wir hatten da mit Omar Schlingemer, unserem Co-Trainer, hatten wir einen unfassbaren Co-Coach für die Ecken, was das angeht. Wir haben immer eine Strategie gemacht und wir hatten halt einfach das Privileg oder haben ja jetzt immer noch das Privileg, dass wir halt 3 unfassbar gute Eckenschützen hatten oder haben, die da alle schießen können. Und es war immer einer auf dem Platz und deswegen war es ja auch ein leichtes, da eine gute Strategie auszulegen. Ja, zusammen mit Omar Schlingemer haben wir da immer wieder analysiert, wo wir hinschießen können, was wir machen können. Und wenn du einfach 3 starke Schützen hast, dann weiß der Gegner auch nicht mehr, wo der Ball hinkommt. Wenn alle 3 den Ball hart aufs Tor bringen, dann ist auch eine hohe Chance, dass der Ball reingeht, wie wir dann gezeigt haben, wo wir auch ein paar Rebound-Ecken hatten. Aber Omar meinte immer, Rebounds win games. Das war eine gute Strategie, die wir da aufgesetzt haben. Und natürlich, jetzt kann ich auch über euch selber sprechen, 3 unfassbar gute Schützen, die da standen. Ohne mich jetzt selbst zu loben, aber das war natürlich schon eine Macht, die wir da gemacht haben. Und genauso aber Ecken-Defense war auch absurd. Ich glaube, wir haben 1 Gegentor bekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Ecken wir hatten gegen, aber also Ecken-Offense, Ecken-Defense war schon ein sehr wichtiger Faktor in dem Turnier für unseren Erfolg dann am Ende auch.
Was sicher auch ein wichtiger Faktor war, dem ihr aber standhalten konntet, war sicher auch die Temperatur dort in Malaysia. Ihr habt euch ja schon mit dem Sultan of Johor Cup vorbereiten können. Das heißt, ja, ihr kanntet das Ganze und auch in den letzten Jahren waren natürlich auch immer wieder Turniere in Asien, sodass der DHB natürlich auch mit seinen Experten in den Coaching-Staffs da einen gewissen Erfahrungsschatz hat. Wie war es denn für euch als Spieler, die Umstellung, wenn du aus Deutschland kommst, dich vorbereitet hast und dann musst du in Malaysia auf einmal bei super hoher Luftfeuchtigkeit und 30 Grad plus auf den Platz?
Wir waren ja zuvor schon beim Sultan von Johor Cup und deswegen hatten wir es schon mal erlebt, was geholfen hat. Aber in dem Moment, wo du aus dem Flughafen rausgehst, wo es nicht mehr klimatisiert ist, da knallt es dich schon erstmal noch um, wenn da 36 Grad auf dich zukommen. Aber wir hatten, ja, wie gesagt, auch schon angesprochen hast, mit vielen Experten bei uns im Staff, mit Robert Gozzola, der da wirklich sehr, sehr viel Zeit investiert hat, auch um zu recherchieren, wie man da am besten mit umgeht. Eine gute Kühlungsstrategie hatten wir. Das hat dann schon ein bisschen geholfen, aber am Ende ist es auch viel mental, dass du einfach sagst, ja, du spielst einfach und auch wenn es nicht mehr geht, dann läufst du weiter. Wir hatten auch viel darüber gesprochen, dass man alles akzeptiert, Umfeld, ja, was gerade abgeht, also dann auch äußere Umstände wie Wetter. Es ist schon eine krasse Umstellung, würde ich sagen, dann, wenn du spielst, aber du gewöhnst dich schnell dran, nach dem ersten Training, nach dem zweiten Training. Aber wenn da die Sonne richtig runterknallt, Mittagshitze, wir hatten ein Spiel gegen Südafrika, das erste gleich, wo wir um, ich glaube, 11 oder 12 oder ich weiß es gar nicht genau, Mittagszeit rumspielen, wo die Sonne komplett runtergeknallt hat und das ist schon tough. Da stehst du teilweise echt auf der Bank und da wird dir fast schwarz vor Augen, weil du denkst so, boah, Alter, jetzt ist mal richtig warm. Aber wir haben uns da gut drauf vorbereitet und am Ende ist es viel mental, dass du es einfach akzeptierst. Ja, denkst dir aber die ganze Zeit, bisschen braun werden auch nicht schlecht. Ja, deswegen einfach akzeptieren und dann durchziehen. Aber es ist schon ein krasser Unterschied, sage ich jetzt mal, zu deutschem Sommer am Ende, auch wegen der Luftfeuchtigkeit. Das sind schon immer anstrengende Spiele gewesen auch. Auf jeden Fall die halt mittags in der Hitze. Finale war ja auch am Abend, da ging es dann wieder. Aber es ist schon eine Umstellung. Aber wir haben uns gut auch vorbereitet, deswegen glaube ich, sind wir damit auch gut umgegangen. Im Spiel und auch außenrum.
Wir sprechen noch mal ein bisschen über die mentale Komponente im Hockey. Ich habe mit Liam gerade schon zurückgeblickt auf die Weltmeistermannschaft von 2013 und die ganzen Namen, die man da aufzählen kann, die jetzt im A-Kader auch Weltmeister geworden sind. Wie ist das jetzt für euch, wenn man merkt, man gewinnt gerade mit seiner U21 auch alles. Man ist jetzt die nächste Weltmeistermannschaft geworden. Man ist Teil von so einer, zumindest jetzt, denkt man, goldenen Generation. Und der Weg ist ja eigentlich jetzt vorgezeichnet. Gibt das Selbstvertrauen oder baut das jetzt sogar eher Druck auf für dich?
Ich glaube nicht, dass es Druck aufbaut, weil ich meine, wir hatten auch vor 4 Jahren jetzt in der gleichen Konstellation die Europameisterschaft, oder nee, das war vor 3 Jahren, in Valencia, fast in der gleichen Truppe, wo wir auch gewonnen haben. Also klar, das ist ein guter Jahrgang, kann man so sagen, vom DRB, aber ich finde es jetzt ein bisschen schwierig, da vorausschauend zu sagen, dass es der goldene Jahrgang, Weltmeisterjahrgang ist. Man weiß ja auch gar nicht, was bis dahin noch passiert. Wer noch alles reinrutscht, da verändert sich ja noch viel, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir unfassbar gute Jungs in der Mannschaft haben, die Potenzial haben, da nehmen wir mal 10 Jahre jetzt, in 10 Jahren oder auch schon viel früher für den DRB weiter Medaillen zu sammeln. Da ist auf jeden Fall richtig viel Potenzial in dem Jahrgang. Von den Jungs, die da jetzt kommen und die auch jetzt noch nächstes Jahr U21 spielen. Ja, wir haben auch viele sehr, sehr junge Spieler dabei gehabt mit Ben Hasbach, Paul Glander, 2005er-Jahrgang, die jetzt schon in der U21 spielen. Also ich denke, da ist ja viel Potenzial, was die nächsten Jahre hochkommt. Und da kann sich, glaube ich, Hockey Deutschland freuen auf ein paar unfassbar gute Hockeyspieler, die die Schläger schwingen werden. Aber ob man jetzt sagen kann, das ist der goldene Jahrgang für 10 Jahre Weltmeisterschaftssieg, we will see, mal schauen.
Gibt's denn da einen Traum für dich, wo du sagst, das würde ich gerne mal spielen, sei es jetzt ein Turnier oder bei einer gewissen Mannschaft oder mit speziellen Mitspielern?
Am Ende, ich liebe einfach den Hockeysport. Also deswegen, ich bin immer glücklich, wenn ich da bin, in einer coolen Truppe bin und spielen kann. Und jetzt gerade dem WM-Erfolg ist man erstmal gesättigt. Aber klar schaut man nach vorne. Und ich denke jetzt, das nächste große Ziel, was man wirklich so anschauen könnte oder was auch für mich interessant wäre 2028 LA. Ich denke, das ist jetzt halt in dem Jahrgang, schauen es viele an, weil wir vor allem, also nächstes Jahr Paris ja ist und der Kader ja schon sehr fix ist, weil viele Alte auch mitspielen. Aber danach wird es bestimmt einen Umbruch geben, auch im DRB, wenn vielleicht ein paar Jungs aufhören, die schon länger dabei sind. Es ist zwar noch weit weg, aber das kann auf jeden Fall auch Motivation geben. Und in irgendeinem Team, da möchte ich jetzt nichts zu sagen, aber nee, ich bin einfach immer froh, wenn man in einer Mannschaft ist, wo alle einfach Bock haben, Hockey zu spielen. Und dann ist es auch egal, wo man da ist. Dann macht's einfach Spaß, den Sport zu spielen. Und ja, mal schauen, was in ein paar Jahren ist, mit Ambition nach oben raus. Man weiß es nicht, aber gerade ist erstmal Weltmeister geworden und Erfolgshunger gesättigt. Für ein paar Wochen vielleicht. Mindestens für die Weihnachtsfeiertage. Danach schauen wir mal, was kommt.
Ja. Das Thema nehmen wir gleich dann nochmal auf. Zuerst muss ich dich aber nochmal mit einem Zitat konfrontieren. Und zwar unseres geschätzten Mitpodcasters, wie er immer schön genannt wird, Chris Faust. Der hat nämlich zu Liam Holtermann schon gesagt, ihn als blonden Engel bezeichnet. Bei dir hat er aber gesagt, wenn Nikas Behrens neben mir steht, wird's dunkel, Freunde. Maschine. Jetzt frage ich dich, warum so breit?
Warum so breit, ja. Können wir mal meinen Physiotherapeuten auch fragen, der mir da auch viel geholfen hat. Vielleicht ist es, um auszugleichen, dass ich nicht die beste Technik habe. Da würden jetzt ein paar Jungs aus der Mannschaft sagen, dass man da kompensiert über Kraft. Warum so breit, ja. Viele Stunden im Gym verbracht. Vielleicht liegt da auch beim Trainingsload die Tendenz eher beim Krafttraining. als bei den Intervallen. Ja, aber ich habe früh angefangen zu trainieren und habe es dann einfach immer durchgezogen. Und das hat mir eigentlich nur Vorteile gebracht im Sport. Und deswegen habe ich es dann weiter durchgezogen und hat jetzt auch was gebracht, würde ich sagen, mit dem Titel jetzt, das da durchzuziehen. Ja, genau, vielleicht, wie schon gesagt, wenn ein paar Jungs sagen, ich kompensiere meine technischen Fähigkeiten ein wenig mit der Kraft.
Ist das denn wirklich so, dass man sagt, das will man jetzt extra für seine Position auf dem Platz oder, weiß ich nicht, für die Strafecken will man dann extra mal so eine Körperstatur haben und trainiert sich das dann extra an, während zum Beispiel jetzt die flinken Stürmer lieber mal eine Einheit draußen mit den Laufschuhen verbringen müssen und nicht an der Handelbank?
Ja, ich finde es interessant, weil ich glaube nicht, dass es im Hockeysport so fix vorgesetzt ist, was man jetzt oder was die optimale Körperform ist. Weil ich meine, es gibt auch viele Jungs, zum Beispiel Thierry Brinkmann bei Holland, die echt sehr, ich sag jetzt mal, nicht so breit gebaut sind oder unfassbar gute Hockeyspieler sind. Gleichzeitig gibt es aber auch einen Bandarek bei England, der eine unfassbare Maschine ist. Ich glaube 2 Meter und da im Mittelsturm spielt. Also ich glaube, das ist immer natürlich ein bisschen abhängig auch vom Spielstil. Klar, beim Eckenschießen hilft es dir, wenn du mehr Kraft hast, weil du auch genau ein bisschen Technik kompensieren kannst mit mehr Kraft. Gerade ist halt in der Ecke einfach Härte, ist alles. Ja, deswegen, das hilft schon stark, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt gezielt darauf trainiert habe, Muskeln aufzubauen, um Ecken zu schießen, sondern es hat einfach allgemein mir stark geholfen für Präsenz auf dem Platz auch. Wir haben ein gutes Beispiel in der Mannschaft gehabt, Hugo von Mangela, der wird sich unfassbar freuen, dass ich das sage. Aber dass der hat, glaube ich, vor einem Jahr ungefähr angefangen mit Krafttraining. Und bei ihm hat das auch einen krassen Step gemacht. Also es bringt schon viel, Krafttraining anzufangen und das durchzuziehen. Natürlich darf man es nicht übertreiben am Ende. Man muss sich auch noch bewegen können. Aber es hilft bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Mir hat es bei der Ecke geholfen und auch so im Spiel. Ja, es ist keine Empfehlung hier, dass alle jetzt losrennen ins Gym. Aber ja, es hilft natürlich.
Ja, liebe Grüße erstmal an dich, Hugo, nach Mannheim. Wie sieht's denn eigentlich bei dir aus?
Der wird sich so freuen.
Der wird sich sicher freuen. Wie sieht's denn bei dir aus? Stichwort Vereinshockey. Du spielst in München ja jetzt aktuell nur 2. Bundesliga. Ihr seid ja super unglücklich abgestiegen am Ende im Spiel gegen den TSV Mannheim Hockey. Ihr steht natürlich jetzt auch wieder an der Tabellenspitze in der 2. Liga. Das heißt, der Aufstieg ist sicher Ziel und auch gar nicht so unwahrscheinlich. Aber wie sieht's denn für dich persönlich aus? Du willst ja sicher als U21-Nationalspieler, der auch mit den U21-Boys schon die erste A-Kader-Erfahrung sammeln durfte im Sommer, der willst du ja sicher auch den nächsten Karriereschritt irgendwann mal machen. Oder bleibst du für dich jetzt erstmal in München?
Allgemein, also es gefällt mir unfassbar gut in München. Die Truppe ist mega, sehr engagiert. Der Verein ist mega engagiert. Ja, deswegen auch die Reise 2. Liga auch nochmal mitgemacht und macht einfach unfassbar Spaß, mit dieser jungen Truppe zu spielen. Auch wenn es 2. Liga ist. Aber wenn man einfach auf sich fokussiert und selber gutes Hockeyspiel in der Mannschaft, dann glaube ich, fällt es gar nicht so krass auf. Wenn, sind die Gegner halt schon ein bisschen schlechter, das Niveau ist weiter unten. Aber die Mission Wiederaufstieg ist ja jetzt erstmal auf jeden Fall das Ziel. Haben wir in der Hinrunde auch schon ganz gut hinbekommen. Mit, wie gesagt, ja, einer jungen, dynamischen Truppe und macht Bock, hier Hockey zu spielen in München. Genau, ich habe noch Studium hier gerade, was ich fertig machen muss. Deswegen erstmal bleibt noch München. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Ja, mal schauen, wo es mich vielleicht mal hintreibt. Aber jetzt gerade ist da ja der Fokus auf den Aufstieg erstmal gelegt in der Rückrunde. Da nochmal ordentlicher Brocken. Wir haben nochmal ein Spiel mehr als in der Hinrunde. Also noch einige Spiele zu gewinnen auch. Deswegen da erstmal voll Fokus drauf und mal schauen, was dann kommt danach.
Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Als du über die junge Truppe gesprochen hast in München, habe ich natürlich an einen direkt gedacht, und zwar den jüngeren Bruder, an Morten. Der ist ja auch ein sehr talentierter und versierter Hockeyspieler, ist etwas jünger als du, spielt aber auch Jugendnationalmannschaft und eben auch beim MSC. Ja, wie ist das jetzt, als Brüder in der gleichen Mannschaft zu sein? Ist das so ein kleiner, ja, freundschaftlicher, brüderlicher Konkurrenzkampf da? Oder wie ist euer Verhältnis, was Hockey angeht?
Ich muss sagen, das macht unfassbar viel Spaß. Auch weil du als, ich sag mal, größerer Bruder, du erlebst so die ganze Story von ihm mit seinem Gang so von Jugend. Ich habe ihn damals noch trainiert, als wir noch in Ormenzing waren. Ja, es ist unfassbar schön zu sehen, wie er sich entwickelt. Und er hat sich auch wirklich sehr stark entwickelt in den letzten Jahren schon und ist auch schon wirklich fixer Teil der Mannschaft jetzt bei uns. Mir macht es mega Spaß, mit ihm zusammenzuspielen. Macht mich auch unfassbar stolz zu sehen, was er gemacht hat in den letzten Jahren, wie er sich entwickelt hat. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt noch kommt. Weil, wie du gesagt hast, er ist noch jung, jetzt auch noch ein paar Jahre Jugendnationalmannschaft vor sich. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial nach oben. Macht Bock, mit ihm zusammenzuspielen. Und es ist einfach schön zu sehen, was er alles schafft und wie er sich weiterentwickelt, und da bin ich voll am Supporten, auch wenn es vielleicht mal den einen oder anderen Joke auf dem Platz gibt, aber ich denke, das ist unter Bruder normal, aber es gibt jetzt keinen Konkurrenzkampf bei uns auf dem Platz, so wurden wir nicht erzogen. Grüße an meine Mutter.
Der ein oder andere Spaß, der gehört sicher auch dazu. Nikas, wir sind schon wieder über der Zeit, ich bedanke mich erstmal bei dir für das nette Gespräch.
Ja, danke dir.
Das war es dann auch schon mit Viertelpause in diesem Jahr tatsächlich. Nicht weinen. In 2 bis 3 Wochen geht es dann auch schon wieder weiter. Dann werden wir uns natürlich wiederhören im Januar, wenn es in der Hockeywelt dann auch Richtung Final Four und Europameisterschaft in der Halle in Berlin hier bei uns bei UpChoice geht. Bis dahin wünsche ich euch natürlich frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viele Grüße aus Berlin. Bis bald.